am nächsten Abend, am Mittwoch, mit den Versen 10 und 11. Und gestern Abend kamen wir bis zu Vers 19. Heute Abend will ich noch einmal einen Rückblick tun auf diese Verse und dann weiterfahren mit den Gedanken, besonders in Vers 20 und 21. In Philipper Kapitel 1, den Versen 12 bis 26, tut der Apostel Paulus oder lässt der Apostel Paulus die Philipper Anteil haben an dem Ergehen in Rom. Er hat sein Interesse an ihrem Ergehen gezeigt in den Versen 3 bis 11. Und jetzt nimmt er sie im Geiste zur Hauptstadt des Imperiums, und zwar in seine Gefängniszelle, und lässt sie erfahren, was der Herr dort tut und was der Herr tut, gerade weil er da ist. Wie lässt er sie Anteil haben an seinem Ergehen? Das tut er auf zweierlei Art und Weise. Er tut einen Rückblick in das, was geschehen ist, und er hält Ausschau in die Zukunft. Er schaut, tut einen Ausblick, denn er ist ja Prophet. Durch den Heiligen Geist eröffnet er den Philippern das, was kommt, auch was ihn betrifft. Wenn er einen Rückblick tut, dann beginnt er mit einer freudigen Nachricht. Die Philipper mögen bedauert haben, dass er im Gefängnis war, nicht mehr im Hause, dass es eher schlimmer geworden war mit seiner Haft. Aber Paulus sagt, das ist gerade zur Förderung des Evangeliums ausgegangen. Und er erzählt wie. In Vers 12 fasst er dieses zusammen, das geschehen ist. Aber ich will euch in Kenntnis setzen, Brüder, dass es durch meine Umstände mehr zum Vorstoßen der guten Botschaft gekommen ist. Und was das im Einzelnen heißt, sagt er dann in den nächsten zwei Versen. Was heißt das zum Vorstoßen der guten Botschaft? Nun erstens, Vers 13, seine Fesseln sind als solche offenbar geworden, wie sie wirklich sind. Denn es ist ja der Herr Jesus, der diese Gefangenschaft zugelassen hat. Er hat es so geführt. Paulus sagt, so dass meine Fesseln offenbar geworden sind als Fesseln in Christus, Christi wegen. In ihm lebe ich und in ihm ist auch dieses Ereignis, hat dieses Ereignis stattgefunden. Als Fesseln in Christus, und zwar ist es offenbar geworden im ganzen Prätorium und bei den übrigen allen. Dann in Vers 14 haben wir die Nachricht von der mutigen Verkündigung anderer Brüder. Sie haben Mut gefasst durch die Gefangenschaft des Paulus, durch sein Verhalten in dieser Haft und sind gestärkt worden in ihrem Vertrauen zum Herrn. Aus Liebe zu Paulus verbreiten sie mutig die Botschaft. Und die Mehrzahl der Brüder, da sie im Herrn Vertrauen durch meine Fesseln haben, es umso kühner wagt, das Wort ohne Furcht zu sagen. Das hören wir so. Wir leben in der Freiheit und uns geht das gar nicht an, nicht wahr? Wir hören das aus einer fernen Vergangenheit. Wir haben Ähnliches gehört vor einigen Jahren, das ist schon lange her, eigentlich. Die Wende ist gekommen. Nun sind die Grenzen frei und wir hören von Erweckung im Osten und so weiter. Und wir leben hier immer noch in Ruhe. Aber der Christ, der offene Augen hat, sieht die Wolken am Horizont. Und obwohl vielleicht jetzt in Deutschland wieder eine kleine Pause eingelegt worden ist, man hofft es, Macht das nicht einen großen Unterschied in der Gesamtentwicklung? Und wir müssen einfach damit rechnen, dass es schlimmer wird für uns Christen, dass die Dinge sich zusammenziehen, die Wolken zu sich zusammenziehen. Und wir tun wohl, wenn wir solche Texte heute hören und sie ernst nehmen und uns fragen, was kann ich aus diesem Text lernen, damit ich dem Herrn die Treue halten, sollte alles auseinanderbrechen und jeder verstreut werden, wie es in Jerusalem geschah, und wir nicht mehr so schön in Ruhe zusammenkommen können. Das wollen wir tun. Paulus hat nicht nur eine gute Nachricht. Brüder, versagen nicht, sie sind mutig und verkünden das Evangelium. Er sagt, allerdings ist es auch so, dass bei einigen der Streit weitergeht. Die haben noch nichts gelernt aus dieser Erfahrung des Paulus. Im Gegenteil, sie nehmen die Gelegenheit wahr, während er eingesperrt ist, dass sie im Freien nun im Mittelpunkt stehen dürfen. Fürwahr, Vers 15, etliche verkünden den Christus auch aus Neid und Streit, aber etliche tun es auch aus guter Gesinnung. Die einen verbreiten die Botschaft Christus aus Streitsucht, nicht aus reinen Beweggründen, meinen dabei, meinen Fesseln Bedrängnis hinzuzufügen, die anderen aber aus Liebe, in dem Wissen, dass ich zur Verteidigung der guten Botschaft gesetzt bin. Das Evangelium ist nicht gefesselt. Paulus sagt, gerade deswegen bin ich hier, damit ich hier an dieser Stelle das Evangelium verkünden darf. Ich bin hier unmittelbar vor dem Hof des Kaisers und erwarte eine Begegnung mit ihm selbst. Und es darf jetzt die Botschaft von Jesus Christus in die Mitte des ganzen Reiches von Rom gestellt werden. Er hält es für ein großes Vorrecht, dass er da ist. Und andere haben das mitbekommen, die haben das eingesehen, dass Gott hierdurch am Werk ist. Wie reagiert Paulus auf die falschen Motive, auf die falsch motivierte Verkündigung? Vers 18. Was denn? Gleichwohl wird in jeder Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus als Botschaft verbreitet. Und in diesem freue ich mich. Paulus freut sich als Gefangener. Es gibt verschiedene Arten von Gefangenschaft im Leben. Wir murren sehr schnell, wenn wir eingeengt werden, wenn der Atem ausgehen will, wenn unser Weg, den wir vorhatten zu gehen, verbarrikadiert wird. Ja, dann stehen wir da. Es geht nicht, wie wir uns das vorstellten. Der Dichter der Klagelieder singt darüber. Ich bin in deiner Hand, er ist wie in der Hand, wie ein Vogel in der Hand jemandes, der ihn gefangen hat. Oder du hast mich eingezäunt und ich kann nicht raus. Und wenn ich das bedacht habe, dann frage ich mich mit der Zeit, und warum sollte ich auch aus der Hand des Herrn raus? Ich empfinde mich wie ein Vogel, der nicht mehr fliegen kann. Oft. Man wird oft eingeengt. Man kann nicht, wie man will. Im Alter machen die Glieder nicht immer mit. Das stört einen. Aber das ist alles Führung des Herrn. Alle Gefangenschaft, alle Einkerkerung, alle Einzäunung, alle Wegbegrenzung, alle Eingrenzung ist vom Herrn. Er bringt uns näher zu sich. Wir sind auf ihn angewiesen. Und warum wollen wir weg? Warum wollen wir in die Freiheit des eigenen Willens? Warum sagen wir nicht ja? Nun, von Natur aus ist es schon unbequem. Aber der Herr führt es so, dass wir uns weniger verlassen auf das Zeitliche und mehr auf das Ewige, ja auf ihn. Paulus hat gelernt, das schreibt er auch an die Philippa, er hat gelernt, in welcher Lage er sich auch befindet, damit sich zufrieden zu begeben. In dieser Schule haben wir noch sehr viel zu lernen. Was denn? Ich freue mich. So oder so, in diesem Fall wird Christus verkündet. Und mir tut es eigentlich nicht leid, denn er steht nicht im Mittelpunkt, im Rampenlicht. Christus steht im Rampenlicht. Und wenn jemand aus verkehrten Motiven, aus einer falschen Einstellung Paulus gegenüber Christus verkündet im Freien, dann steht er im Schatten und freut sich, ja, wie der Freund des Bräutigams, von dem Johannes der Täufer erzählt. Er steht da so neben und freut sich. Nicht er ist im Mittelpunkt. Johannes der Täufer hat auf Jesus hingewiesen. Er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Dazu dienen alle diese Schicksale oder diese Fügungen. Dann in den Versen 18 Ende bis Ende dieses Abschnittes, Vers 26, tut er einen zuversichtlichen Ausblick. Und hier wird es sehr interessant. Die Freude, von der er spricht, ist nicht nur eine Freude über das, was geschehen ist, sondern er sagt auch in Zukunft, wie immer es jetzt ausgeht, ich werde mich freuen. Ich werde nicht traurig werden. Das ist nicht nur ein Vorhaben, das ist eine Verheißung, das ist Prophetie. Er begründet das auch entsprechend. Hören wir, was er sagt. Ja, ich werde mich auch freuen. Denn, Begründung, ich weiß, dass dieses für mich zum Heil ausgehen wird. Er weiß, was der Ausgang ist. Es wird nur Gutes dabei herauskommen. Für ihn, innerlich und äußerlich. Es geht Richtung Herrlichkeit. Es geht Richtung Triumph der Gemeinde. Es geht Richtung ewiges Ziel. Und er weiß, was immer die Umstände, denn er lebt aus, was er an die Römer geschrieben hatte, an die Gemeinde einmal. Von Korinth aus hat er einen Brief an die römischen Christen geschrieben und gesagt, alles, was uns passiert, das sind Wege Gottes, die zum Besten dienen, nur zum Guten dienen, denen, die Gott lieben. Und so heißen Christen, das sind Gottliebende, im Grundtext eigentlich ein Substantiv. Das dient alles zum Besten denen, die Gott lieben. Und das lebt er hier aus, und das glaubt er und danach lebt er. Ich werde mich freuen. Es wird mir zum Heil ausgehen. Seine Hoffnung, wie wir gestern Abend schon sahen, ist mit zwei göttlichen Mitteln verbunden. Er weiß, was Gott tut und wie er wirkt. Erstens wirkt er durch Mitchristen. Christen sind ja fast per Definition Betende. Luther sagt, ein Gärtner pflanzt vielleicht ein Bäumchen und so weiter, so in dem Sinne. Und ich weiß nicht, wie viel weiter er geht mit den Berufen, aber auf jeden Fall sagt er dann am Schluss, ein Christ, der betet. Der Gärtner hat diesen Beruf und er handelt entsprechend. Der Schreiner hat diesen Beruf und handelt entsprechend. Der Christ hat diesen Beruf und er handelt entsprechend. Denn wir sind gerufen worden in die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist unser Beruf, mit ihm zu verkehren. Beten gehört zu unserem Sein. Wir waren ja fern von ihm, verstummt. Wir hörten nicht sein Wort und er hörte auch nicht unsere Stimme. Aber dazu hat er uns gerufen, lesen wir Epheser 2, uns mit ihm versöhnt, damit wir beten. Vers 18. Das gehört zum Ziel Gottes im Heil, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ich weiß, es wird mir zum Besten ausgehen durch euer Flehen. Er weiß, sie beten und er weiß, sie werden beten in Zukunft. Und er weiß, Gott wird ihre Gebete erhören und das Beste dabei herausführen. Nicht nur beten die Christen, sondern Gottes Geist ist am Werk. Und durch die Handreichung des Geistes Jesu Christi. Der Herr Jesus ist auf dem Thron. Paulus ist ein Gefangener dieses Höchsten, dieses Königs, der im Regiment ist. Und er wirkt, dieser König der Gemeinde, bedenken wir Kolosser 1, Vers 13, Gott hat uns herausgeführt aus der Finsternis dieser Welt und Satans und hat uns versetzt, genauer übersetzt, in das Königreich seines geliebten Sohnes. Der Sohn ist ein König. Und Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 14, das Königreich Gottes, in dem wir uns befinden, mit dem wir es zu tun haben, ist nicht Essen und Trinken und so weiter, so schreibt er wohl an die Korinther. Aber auch in die Römer schreibt er entsprechend. Die Gemeinde ist ein Reich eines Königs. Und dieser König herrscht durch seinen Heiligen Geist in seiner Gemeinde. Der Geist hat die Gemeinde durchtränkt und sie ist umgeben von diesem Geist. Und dieser Heilige Geist wirkt in einem jeden und um einen jeden herum. Auch in diesem Gefängnis ist der Geist Gottes. Er füllt diese Zelle. Nicht der Feind, nicht die Dunkelheit, nicht die Depression. Der Heilige Geist ist am Werk. Und Paulus weiß, er reicht alles da, was ich brauche. Im Korintherbrief, im zweiten, hat er erzählt, der Brief liegt wohl hinter uns, zu diesem Zeitpunkt, Jesus hätte ihm bedeutet, an meiner Gnade hast du genug. Übrigens, das sollte nicht in der Befehlsform übersetzt werden. Wer in der Seelsorge tätig gewesen ist mit Depressiven, weiß, dass die nicht noch einen Strohhalm von Befehlen brauchen. Und sei es auch, hab Mut, bete, vertraue und so weiter. Das sind alles Befehle, wissen Sie. Sehr schön gemeint, sehr gut gemeint. Aber Befehle braucht ein Niedergeschlagener nicht. Er braucht die Zusage. Und das weiß Jesus, der ist der beste Seelsorger. Und er teilt dem Paulus mit, nicht, lass dir meine Gnade genügen. Das wäre noch ein Befehl. Ja, jetzt muss ich auch noch das tun. Das fühlt sich wie eine Pflicht. Obwohl es eine Pflicht ist, aber in dieser Lage, wo sich Paulus befindet und in der Lage, wo andere sich befinden, wenn sie ganz down sind und es ist nichts mehr unter ihnen, wohin sie noch fallen könnten, sie sind schon ganz unten, dann müssen sie gehoben werden durch die Zusage des Herrn. Durch die gütige Verheißung des Herrn. Meine Gnade genügt dir. Und das weiß Paulus jetzt. Und was er an die Korinther schreibt, das lebt er hier wieder aus. Ich weiß, es wird mir zum Heil dienen, weil ihr betet und weil Gott am Werk ist und er reicht mir alles da, was ich brauche. Und er schreibt dann auch im vierten Kapitel, ich freue mich, dass ihr Geld geschickt habt, nicht meinetwegen, sondern euretwegen. Ich freue mich, dass Frucht erwächst, dass ihr aufblüht. Das freut mich, dass ihr eine Gelegenheit habt, dem Herrn zu dienen. Was mich betrifft, ich bin sehr dankbar, aber ich habe alles, was ich brauche. Kann man sich das vorstellen? Und wie wäre es mit noch einer Kerze? In der dunklen Zelle. Und wie wäre es mit noch einem treuen Mitarbeiter? Einmal schreibt er, alle haben mich verlassen. Nur einer ist bei mir. Aber ich habe alles, was ich brauche. Wenn der Herr da ist, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wer bekannt ist mit dem amerikanischen gläubigen Psychologen Lawrence Crabb. Nicht alles, was er schreibt, ist zu genießen, aber seine Entwicklung ist positiv gewesen. Er kam immer mehr weg von der weltlichen Psychologie, näher zum Wort Gottes, bis er eigentlich manches abgestreift hat. Ich will nicht darauf eingehen, aber mein Sohn hatte eine Gelegenheit, mal dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob Crabb selbst da war, kann sein. Aber er hatte einen Kurs wohl mitgemacht und dieses Gedankengut dann mitbekommen. Es war sein Studium. Und er sagte, Lawrence Crabb hätte gesagt, wir brauchen im Leben nur zweierlei. Das ist alles, was wir nötig haben. Gott und das, was er gibt. Das ist sehr einfach, nicht? Wir brauchen nur Gott und das, was er eben gibt. Es dürfte Benjamin Newton gewesen sein, der sagte, alles, was Gott in unser Leben hineinbringt, das war notwendig. Und alles, was er uns vorenthält, das war nicht notwendig. Auch gut gesagt. Solche Sätze kann man mitnehmen. Es ist sehr viel in kurzen Worten da gesagt. Paulus erlebt das. Die Handreichung des Geistes, die Gnade Gottes, genügt ihm. Warum nun wird alles zum Heil ausgehen? Er weiß es, aber warum ist es so? Er erklärt das. Vers 20, Beginn, Anfang des Verses. Gemäß oder nach meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde beschämt werden, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht werden wird und so weiter. Gemäß meiner Erwartung und Hoffnung. Warum die zwei Wörter, wenn nach unserer Meinung ein Wort genügt hätte? Denn was ist der Unterschied zwischen Erwartung und Hoffnung? Ja. Nun, es ist wohl schon ein Unterschied, sonst hätte er nicht beide Wörter gebrauchen müssen. Kein Wort in der Heiligen Schrift ist überflüssig. Jedes Wort ist notwendig und wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist. Also, wir stehen hier vor einem kleinen Problem, es ist nicht groß. Und wir fragen uns, was will der Apostel denn hier sagen? Alles wird mir zum Heil ausgehen, weil ich die Hoffnung habe, ich werde nicht beschämt werden, ich werde nicht zu Schanden werden. Auch das scheint uns nicht ganz zu genügen. Was hat es denn damit zu tun, dass alles zum Heil ausgehen wird? Nun, es hat mit seiner Gewissheit zu tun. Und diese Gewissheit ist zuerst eine Hoffnung und dann eine Erwartung. Er sagt zwar, er gebraucht zwar das Wort Erwartung zuerst, denn in seiner Situation ist das zunächst der Fall. Aber dieser Fall, diese Erwartung ist begründet in einer Hoffnung. Das muss vielleicht noch ein besser erklärt werden. Hoffnung in der Heiligen Schrift ist nicht ganz das, was es in unserem Alltagsdeutsch ist. Hoffnung bei uns ist nicht viel mehr als ein Wunsch. Der Gärtner mag sagen, oder der Landwirt, ich hoffe, dass wir bald Regen haben. Ja? Aber er hat keine Gewissheit. Auch wenn der Meteorologe sagt, es kann am Samstag oder Sonntag Regen geben, er hat gelernt, auf den kann man sich nicht immer verlassen. Es ist schön, wenn es kommt, ich hoffe, dass es so kommt, ja, sagt er. Aber er hat keine Garantie. Während in der Heiligen Schrift, weil wir es da mit Gott zu tun haben, Hoffnung etwas Bestimmtes ist. Es ist eine Prophetie. Hoffnung ist zugesagte Zukunft. Gewisse Zukunft. Es wird so sein. Es wird etwas Objektives. Nicht nur eine persönliche Fassung oder eine Einstellung. Bei uns ist Hoffnung das, was bei uns geschieht. An Sehnsucht oder Wunsch oder Erwarten vielleicht. Hoffnung ist etwas, das zunächst einmal unabhängig von uns da ist. Ein Versprechen Gottes, auf das ich mich jetzt verlassen darf. Vergleichen wir die Worte über die Hoffnung in Kolosser Kapitel 1. Es ist uns eine Hoffnung hinterlegt worden, oder 1. Petrus Kapitel 1, ebenfalls von der Hoffnung dort. Das ist etwas Objektives, etwas Gegenständliches, das Gott uns zusagt. Und auch in diesem Fall, Paulus spricht davon, dass er nicht zu Schanden wird, nicht beschämt werden wird. Auch das ist eine Gewissheit. Und das ist sehr, sehr tröstlich. Wir flehen zu Gott, wir beten. Und wir fragen uns, wird Gott unsere Gebete erhören? Paulus sagt, ja, das wird er tun. Ich werde nicht zu Schanden werden. Er hätte auch singen können, keiner wird zu Schanden, der Gottes harrt. Das ist unmöglich, du getreuer Hort. Er weiß, Gott wird erhören. Denn Gott hat versprochen. Und deshalb wartet er. Und in dieser Erwartung steht er nun, wegen der Hoffnung. Er sagt, gemäß meiner Erwartung, und er hätte sagen können, aufgrund der Hoffnung, eventuell ist das und hier im hebräischen Sinne aufzufassen oder im Deutschen mit, sagen wir manchmal, das heißt, D.H. schreiben wir, aufgrund meiner Erwartung, sprich Hoffnung. Nicht ganz dasselbe, aber die zwei liegen sehr nahe beieinander. Wegen der Hoffnung darf er erwarten, dass er nicht beschämt werden wird. Aber es ist noch ein zweites, auf das er wartet, dass ihm eine gewisse Hoffnung ist. Ein zweites, dass der Herr verherrlicht wird. Und das ist das Große, das ist das, was im Mittelpunkt steht. Sondern dass in aller Vers 20a, gemäß meiner Hoffnung, meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie immer so auch jetzt, Christus groß gemacht werden wird an meinem Leibe. Christus groß gemacht wird. Das ist das große Ziel unseres Lebens. Und dazu dienen alle Führungen und Fügungen Gottes. Führungen nennen wir solche Wege Gottes, bei denen wir Ja sagen dürfen, wir werden geführt, ganz bewusst. Wir haben seinen Willen erkannt, den Willen des Hirten, und wir gehen ihm nach. Fügungen nennen wir solche Wege Gottes, die unabhängig von uns auferlegt werden. Er fügt unsere Umstände, ohne dass wir etwas dazu tun. Beides, Führung und Fügung, ist wohlgemeint und dient immer zum Heil, zum Guten, zum Besten und will dazu dienen, dass Gott durch unser Leben, Christus durch unser Leben verherrlicht wird, ja, wörtlich übersetzt, groß gemacht wird. In aller Freimütigkeit. Wie kann Christus in Freimütigkeit groß gemacht werden? Die scheint gedrängte Sprache hier zu sein. Und wenn von Freimütigkeit die Rede ist, dann scheint Paulus einzuschließen, dass das nicht so von selbst kommt, sondern dass er seinen Mund aufmachen wird. Er hat ja von seinem Zeugnis gesprochen, durch welches andere Mut bekommen, ebenfalls ein helles und klares Zeugnis von sich zu geben, wenn sie im Freien wohnen. Paulus will weiter ohne Scheu, ohne Furcht, ohne Zurückhaltung den Mund aufmachen und Christus verkünden und ihn hochhalten, hier in Rom, vor Ort, vor der Tür des Kaisers, will er sagen, es gibt einen höheren als der Kaiser, es gibt einen größeren, vor dem wir einmal stehen werden, und er hat eine Versöhnung erworben, sodass wir mit ihm versöhnt werden können, in Gemeinschaft mit ihm kommen können. Sodass in aller Freimütigkeit, mündlichen Rede ohne Scheu, wie immer, so auch jetzt, Christus, wir könnten einschieben, von mir, groß gemacht werden wird, in meinem Leibe. Schließt übrigens auch das Verhalten ein. Es sei durch Leben oder durch Tod. Fügen wir etwas hinzu, damit es etwas plastischer wird, 20 Mittel, sondern dass in aller Freimütigkeit wie immer, so auch jetzt Christus groß gemacht werden wird an meinem Leibe, es sei durch Leben in diesem Leibe oder durch den Tod dieses Leibes. Er wird gleich vom Fleisch sprechen, das heißt, er lebt im Leib und während er lebt, soll Christus groß gemacht werden und wenn er stirbt, soll sein Sterben dazu dienen, dass Christus verherrlicht wird. Wieso ist er sich so sicher, dass das so sein wird? Wieso ist er sich so gewiss, dass seine Erwartung nicht beschämt wird, dass seine Hoffnung nicht zuschanden wird, dass in aller Freimütigkeit Christus groß gemacht werden wird? Jetzt kommt etwas Persönliches. Die Verheißung Gottes ist da, aber die Verheißung Gottes kann in einem gewissen Sinne vereitelt werden. Selbst Jakobus schreibt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Die Verheißung ist da. Wer da bittet, weil bittet, der empfängt. Aber wenn wir nicht bitten, die Verheißung ist da, aber wir nehmen sie nicht in Anspruch. Und Paulus weiß von der Zusage, aber er weiß auch von seinem eigenen Verhalten, von seiner eigenen Einstellung. Er weiß, wie er sich verhalten wird angesichts dieser Hoffnung, dieser Verheißung. Vers 21. Denn ich weiß, dass in meinem Leibe Christus groß gemacht werden wird. Denn es ist so. Zu leben in diesem Leibe heißt für mich einen Namen, Christus. Das ist sehr gedrängt. Und darüber können wir lange nachdenken. Aber das ist einmal zusammengefasst, in weltlichen Worten gesagt, das ist die Philosophie des Paulus. Das ist sein Leben, seine ganze Weltanschauung in einem Wort zusammengefasst, Christus, Jesus Christus. Zu leben in diesem Leibe heißt für mich Christus. Und zu sterben, und wir leben nicht ewiglich in diesem Körper, der Tod wird kommen, zu sterben am Ende eines solchen Lebens heißt Gewinn, kein Verlust. Es wird also zum Heil auch dann ausgehen. Ich werde zwar mein Leben im Leib verlieren, aber ich, Paulus, werde ohne Hülle weiterleben, in der Gegenwart des Herrn, und das ist viel schöner. Und es wird nur Gewinn für mich sein, wenn ich sterbe. Aber vor diesem Tode ist es Gewinn, weil ich Christus habe. Was heißt es? Christus als Leben zu haben. Was heißt es? Für mich heißt zu leben Christus. Im Grundtext Infinitiv, das heißt zu leben. Luther übersetzt, Christus ist mein Leben. Etwas frei, aber ja, es deckt vielleicht die Hälfte ab. Denn zu sagen, zu leben heißt für mich Christus, scheint mir bedeutet zweierlei, wenn wir den ganzen Philipperbrief heranziehen, vielleicht noch andere Texte über dieses Thema. Das heißt Vergangenheit und Zukunft. Man lebt ja auch von der Vergangenheit in die Zukunft hinein. Und in der ganzen Zeit ist für Paulus das Leben hier oder zu leben heißt für ihn Christus. Wie fing das Leben mit Christus bei Paulus an? Nun, er wurde gestellt. Er wurde im zweifachen Sinne von seinem hohen Ross geholt, klein gemacht, begegnete dem Auferstandenen, welcher zu ihm sagte: Warum verfolgst du mich? Und der helle Denker schlussfolgert: Hier ist er also vor mir. Der, von dem ich dachte, er sei tot. Er ist also auferstanden. Ich habe aber nicht ihn verfolgt. Ich habe Menschen verfolgt, die sagten, er sei auferstanden. Aber jetzt sagt dieser Auferstandene, wenn er auferstanden ist, dann darf er kein anderer sein als Gott, denken wir an Römer Kapitel 10, 9 und 10. Und wenn er sagt, ich verfolge ihn, dann sind seine Leute und er eins. Und das ist seine Theologie geworden, nebst der Christozentrik, dass die Gemeinde und das Haupt der Gemeinde ein Leib sind. Die gehören zusammen. Und was man dem einen antut, tut man dem anderen Teil an. Er begegnete also dem Christus. Und hinfort predigt er sofort, nach 3 Tagen, predigt er Christus in den Synagogen, dass er der verheißene Messias des Alten Testamentes ist, mit dem die Menschen in der Synagoge ja bekannt waren. Mit der Verheißung. Nun sagt er, schaut einmal, so spricht die Verheißung, ähnlich wie Jesus in Lukas 24 bei den Emmaus-Jüngern. Schaut einmal, hier ist die Verheißung und hier ist die Geschichte. Die deckt sich. Das ist kongruent. Es ist genauso gekommen, wie es verheißen wurde in Micha. In Bethlehem soll er geboren werden. Er wurde in Bethlehem geboren. Er sollte wie ein Schaf geschlachtet werden. Das geschah. Und so kann er Stück für Stück vergleichen und sagen, schaut einmal, der Christus ist da. Der Messias ist da. Und er sollte nach seinem Tode weiterleben, Ende Jesaja 53. Und er sollte Samen sehen haben. Er sollte eine Gefolgschaft kennen. Er sollte eine Familie kennen. Und das ist geschehen. Hier in Damaskus sind solche, konnte er sagen. Er begegnete dem Christus und er lernte zu leben aus dem Christus. Christus war sein Ursprung. Christus hatte ihn gestellt. Christus hatte ihn zu neuem Leben gebracht. Und Christus blieb sein Leben. Galater 2, Vers 20 hat er geschrieben: Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Zu leben hieß für ihn Christus, weil Christus sein Leben war, die Quelle seines Lebens. Und jetzt kommt die Zukunft. Zu leben heißt für mich Christus, weil er mir ständig vor Augen steht und ich eile ihm nach, damit ich ihn gewinne und nicht meine eigene Gerechtigkeit eines Tages habe, sondern die, die er mir schenkt, die nicht aus dem Gesetz kommt. Eines Tages will ich ihn schauen in seiner ganzen Herrlichkeit. Von Anfang bis Ende heißt Leben für Paulus, nachdem er zum Leben gekommen ist, ein Wort: Christus. Christus ist Quelle und Ziel des Lebens für Paulus. Und weil dem so ist, weil er das ganz entschieden so sagt und das so soll es sein, deshalb ist er gewiss, dass dieser Jesus auch weiterhin ihn nicht zu Schanden werden lassen wird, sondern dass alles zum Besten ausgehen wird. Aber wenn Jesus nicht vor uns als der Größte steht, sondern etwas anderes in unserem Denken, in unserer Beschäftigung den Mittelpunkt erhält, dann muss Gott uns in die Schule nehmen und einiges von uns wegnehmen, auf das wir uns so gern verlassen oder mit dem wir uns beschäftigen. Der Herr hat in meinem Leben immer wieder mir etwas aus der Hand schlagen müssen. Ich war Christ, ich war Missionar, ich verkündete Jesus Christus, aber der Herr weiß am besten, wo unser Vertrauen ist, was hindert, damit er zur Geltung kommt. Denn sehr vieles, das wir für ihn tun, ist lauter Fleisch. Es taugt rein nichts. Und übrigens sehr viel, das heute in der Gemeinde und in der Mission geschieht, ist lauter Fleisch. Es ist fabriziert von Menschen. Beschneidung, die aus der Hand von Menschen kommt, gleichsam. Wenn wir eines Tages ankommen und es gut gegangen ist, dann müssen wir eines wissen. Er wird alles getan haben. Und so führt er uns, damit es klar wird, was in meinem Leben geschieht, das hat der Herr getan, nicht ich. Das ist das Ziel seines Wirkens in meinem Leben, damit er groß gemacht wird und ich verschwindend klein werde. Er begann mit mir und er wird mich ans Ziel bringen. Und ich muss lernen, wie Jakob, zu verzichten. Ich muss bereit sein, gelähmt anzukommen, damit ich merke, ich brauche Gott nicht zu helfen. Jakob wollte so gern Gott helfen. Sein Ziel war richtig. Er wollte die Ehre des Herrn. Er hatte ja die Verheißung bekommen und er eilte ihr nach, aber er wollte Gott immer wieder helfen. Das war das Verkehrte. Nicht, dass er den Platz Esaus einnehmen wollte. Das war ja klar. Den hatte er schon von Gott. Aber er wollte auch sicher machen, dass es so blieb, ja? Er meinte, Gott mithelfen zu müssen. Und auch wir meinen, dies und das tun zu müssen. Damit. Wir sollten mehr beten. Wir sollten mehr glauben. Wir sollten mehr mit dem Herrn rechnen, dass er das tut, was er will. Dein Reich komme nach deinem Willen. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht, nach deinem Willen. Viele Reich Gottes Arbeiter beten zwar, dein Reich komme, aber sie leben, mein Reich komme. Jesus Christus will groß gemacht werden. Und das soll unsere Entscheidung sein. Und wenn wir ein volles Ja dazu sagen, dann können wir vertrauen, dass wir nicht beschämt werden. Diese Hoffnung haben, die der Apostel Paulus sagt. Denn zu leben in diesem Leibe heißt für mich Christus. Und zu sterben am Ende eines solchen Lebens Gewinn. Paulus weiß genau, was es heißt, im Leibe für Christus zu leben. Vers 22. Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, bedeutet dieses für mich Frucht der Arbeit. Haben Sie einmal über diesen Vers nachgedacht? Sehr einfach, nicht? Wenn ich weiterleben soll, dann bedeutet es Frucht der Arbeit. Frucht der was? Frucht der was? Der Arbeit. Bevor die Frucht kommt, kommt die Arbeit. Nicht Ferien. Für einen Christen gibt es keine Ferien und keine Arbeitslosigkeit. Nie. Nie. Ein Christ bleibt ein leibeigener Knecht 24 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche. Das ganze Leben hindurch. Arbeit hört nie auf. Und die Wege des Herrn hören nie auf. Denken wir an 4, Vers 7 und die weiteren Verse bis Vers 12. Erzählt dort in etwa 8 und 9 4 Zustände auf, die für ihn schwer sind. Und eins scheint immer schwerer zu sein als das andere. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das ist die Zusammenfassung in Vers 7. Damit die Kraft sich herausstelle als Gottes Kraft und nicht aus unserem Fleisch. Und wie stellt Gott das heraus? Wie wird das klar? Das macht er dann in den nächsten 2 Versen klar. Und er gebraucht 2 Wörter, Beschreibungswörter. und führt dieses dann aus. Überall räumlich und alle Zeit zeitlich. Es gibt keinen Ort und es gibt keinen Moment, in dem nicht Gott am Werk ist, deutlich zu machen, dass nichts, das wir für ihn tun, aus dem Fleisch kommen darf, sondern dass alles aus seiner Energie kommt. Vergleichen wir die Verse mit diesem Text. Christus ist mein Leben, meine Kraft, meine Hoffnung. Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, bedeutet dieses für mich Frucht der Arbeit. Es bedeutet Arbeit, aber er weiß, es wird Frucht daraus entstehen. Und wie sehen wir uns manchmal danach, diese Frucht zu sehen? Und da hält Gott seine Hand vor unseren Augen. Wir wissen das nicht, was dabei herauskommt. Wir können nicht in das Herz unserer Gegenüber hineinschauen. Wir wissen nicht, was dabei geschieht. Aber wir wissen, Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen und es wird das ausrichten, wozu er es schickte. Und darauf wollen wir vertrauen. Und Paulus weiß, mit jedem Moment, wo er weiterzuleben hat, wird es zweierlei geben, Arbeit und Frucht für die Ewigkeit. Aber das alles verbunden mit dem, das er schon vorher gesagt hatte, dass Christus ihm vor Augen steht. Mit David im Psalm 16. Ich habe dich stets vor Augen. Du stehst immer vor mir, weil du zu meiner Rechten bist. Er ist in der Nähe und deshalb dürfen wir ihn vor Augen halten und aus ihm leben. Das ist das Erste. Und dann darf es so sein, dass die Arbeit für diesen Herrn eine fruchtbare ist. Frucht bringt, die anderen zugutekommt und Christus verherrlicht. Er befindet sich allerdings in einem Zwiespalt. Und diese Verse wollen wir noch lesen, bevor wir schließen. 22 Ende. Und was ich vorziehen werde, weiß ich nicht. Er ist noch nicht dabei, es ist noch nicht so weit. Er ist immer noch im Ungewissen. Was ich vorziehen werde, weiß ich nicht. Denn ich werde von beidem bedrängt. Es gibt zwei Möglichkeiten, zu leben oder zu sterben. Und er weiß, er kann wünschen. Er weiß, sein Leben ist der Hand des Herrn, aber er darf wünschen. Ich werde von beidem bedrängt. Ich habe starke Lust, abzuscheiden und zusammen mit Christus zu sein. Mit Christus zu sein, im Grundtext Sühn. Nicht nur mit Christus sein, sondern zusammen mit. Wirklich bei ihm zu sein, seine Gemeinschaft zu genießen. Abzuscheiden und zusammen mit Christus zu sein, was um vieles besser wäre. Dies ist der Text, der uns zeigt, dass wenn Gläubige sterben, sie bei vollem Bewusstsein im Genuss der Gemeinschaft des Herrn sein werden. Wir wissen, dass wir bei ihm sein werden. Aber auf der anderen Seite, weiter im Fleisch zu bleiben, ist nötiger euretwegen. Und jetzt ist die Frage, für wen soll ich jetzt etwas wünschen? Für mich oder für andere? Und jetzt kommt das Tragende bei Paulus zum Vorschein. Er lebt nicht für sich selbst. Auch wenn er ans Sterben denkt, nicht seinetwegen will er sterben, sondern Christi wegen. Und wann Christus will. Und jetzt spricht der Prophet Paulus. Das müssen wir ernst nehmen. Was viele, auch evangelikale Ausleger, nicht tun, lesen wir weiter. In selbstloser Weise bekommt er über seine Zukunft Klarheit, während sein Sekretär schreibt. Und da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde. Und zugleich zusammen mit euch allen bleiben werde. Zu eurem Fortschritt und eurer Freude des Glaubens, damit euer Rühmen an mir in Christus Jesus reich sei durch mein Wiederkommen, zu euch. Paulus ist entlassen worden aus der Gefangenschaft. Er blieb nicht da. Aber wenn er an Timotheus seinen zweiten Brief richtet, dann ist er wieder im Kerker. Und dieses Mal weiß er, ich werde nicht frei werden. Dieses Mal geht es nach Hause. Ein junger Mann starb, war wohl ein Christ seit einiger Zeit gewesen, aber hatte nicht viel für den Herrn getan. Und dann sagt er, muss ich denn gehen mit leeren Händen? Er weiß, er muss sterben. Wie voll werden unsere Hände sein? Es ist nicht durch emsiges Arbeiten, Tätigkeit, dass das zustande kommt. Es kommt zustande aus der Stille. Dadurch, dass wir uns wirklich Zeit nehmen für den Herrn. Und uns fragen, Herr Jesus, bist du wirklich der Erste? Stehst du wirklich im Mittelpunkt in mein Leben? Dass wir das fragen, bis wir die Antwort kennen. Und dann schickt er uns hinaus. Und er weist uns unseren Platz. Und dort, wo er ihn uns zeigt, dort wollen wir in aller Demut unsere Aufgabe erfüllen, im vollen Vertrauen zu seiner Zeit, wird er seinen Namen groß machen, auch durch mich. Wir wollen noch einmal uns Zeit nehmen zum Gebet. Das Gebet ist frei, vielleicht will der eine oder andere sich äußern. Wir beten.